Und jetzt, ich fange an mit Nehemia. Der Herr hat mir aufs Herz gelegt, über Nehemia zu predigen. Ich fange jetzt mal mit der ersten Predigt an. Das könnte sein, dass das eine Serie wird. Ich habe noch keinen genauen Plan, wie die Serie aussieht, aber es könnte sein. So, das ist zumindest das, was ich so im Herzen habe, dass da noch viel drinsteckt in diesem Buch, woraus wir lernen. Und ich fange tatsächlich erstmal an, Krisenzeit, so habe ich das überschrieben, Krisenzeit und wie es neben ihr damit umgegangen. Meine Generation und auch die, die Nachfolgende sind, also auch mein Sohn, man gehört dazu, die haben nie gelernt, mit großen Krisen umzugehen. Weil wir hatten nie große Krisen. In meinem Leben sind große Krisen nie vorgekommen. Klar, persönliche Krisen, keine Frage, aber so große, die wirklich alle betreffen, ganz viele betreffen, die sind bei uns nicht vorgekommen. Ihr kennt sowas nur aus Geschichtsbüchern. Klar habe ich mich mit dem Krieg beschäftigt und so weiter, keine Frage, aber das ist, wenn du das nicht selber erlebt hast, ist das was ganz anderes, als wenn du nur darüber liest. Auch wenn du selbst, wenn du Filme darüber guckst, du kriegst nicht den Eindruck, du weißt nicht, wie die Atmosphäre war, in welchen, wie du dabei gefühlt hast und wie du dich dabei, so dieses Ganze, was macht das mit mir? Das habe ich nie erlebt. Aber seit 2 Jahren sind wir gezwungen, uns damit auseinanderzusetzen. Und Anfang dieses Jahres kam dann die nächste Krise dazu. Und ich schätze, das wird nicht die letzte gewesen sein. Und ich sage mal so, nicht immer ist unser Umgang damit gut gewesen. Wir haben es nicht immer gut hingekriegt. Weil wir sind damit, wir müssen das erst lernen. Ja? Und es ist Zeit zu lernen von denen, die es bereits geschafft haben, die Krisen schon durchlitten haben. Deswegen bin ich auch sehr dankbar, auch für Ältere, die auch aus ihrer Erfahrung, zum Beispiel Kriegszeiten und so weiter, erzählen, wenn sie es können. Einfach die, das mal mitzukriegen und davon zu lernen. Und ich habe mir jetzt keinen Älteren von meinen Verwandten oder sonst was genommen, sondern ich habe mir noch einen ganz Alten genommen. Ich habe gedacht, wir gucken uns mal Nehemia an, wie ist der dann umgegangen? Die Vorgeschichte, um die Situation überhaupt ein bisschen einzuordnen, weil ich weiß nicht, ob jeder das Buch des Nehemia kennt. Bisschen die Vorgeschichte, was ist da eigentlich passiert, in welcher Zeit war das eigentlich und was, in welcher Situation war die auch. 722 vor Christus, also ziemlich lange her. Die 10 Stämme, wie war das? Ich habe mich irgendwann daran erinnert, dass der liebe Knut das da hingelegt hat und dann ging das. Wir probieren das dann. Ja. Die 10 Stämme Israels, das heißt, Israel war schon geteilt, eigentlich waren das jetzt nämlich 12 Stämme, einer ist die Gott, aber die 11 Stämme, die waren im Land verteilt und waren eigentlich in einer Regierung, der David noch und auch Salomo. Aber irgendwann, sie haben Gott nicht gehorcht und dann ist das Land geteilt, also das Land geteilt worden in 10 Stämme und 1 Stamm. So, die 10 Stämme, die haben Gott nicht gehorcht und sind vertrieben worden. 722, vor Christus. Sie sind verschleppt worden und im Grunde in die damals bekannte Welt verteilt worden. Um 600 vor Christus, also 120 Jahre später, nein, 80, es ist andersrum zu reden, 80 Jahre später, wurde Jerusalem, das ist das Land Juda, ja, also der Teil, der noch im Land gewohnt hat, auch der ist verschleppt worden. Und Jerusalem ist in Schutt und Asche gelegt worden. Und der Stamm Juda ist weggeführt worden nach Baden. So, und damit hat sich das erfüllt, was Gott vorausgesagt hatte. Nämlich, wenn ihr mir nicht gehorcht, wenn ihr andere Götter anbetet, wenn ihr Sünde begeht, also nicht nach den Gesetzen lebt, die ich euch gegeben habe, dann werde ich euch aus diesem Land vertreiben. Das hat er schon immer gesagt. Als er die Gesetze gegeben hat, hat er immer diese Warnung ausgesprochen, aber er hat natürlich nicht nur die Warnung ausgesprochen, er hat auch gesagt, wenn ihr dem gehorcht, dann werde ich euch segnen und dann werdet ihr das gut haben, dann werdet ihr ein Land haben, was euch gut versorgt und ihr werdet glücklich sein, keiner wird euch angreifen. Also das darf jetzt nicht so rüberkommen, von wegen Gott hat immer nur gewarnt und hat es dann letztendlich auch umgesetzt. Nein, Gott hat immer gesagt, so haltet daran fest und dann wird es euch gut gehen. Aber sie haben es nicht getan. Sie haben sich immer gegen Gott gewandt, sie haben überall Götzen aufgestellt, haben sich von Gott abgewandt, haben getan, was sie wollten, und zwar schlimme Dinge. Wenn ihr das mal nachlesen wollt, könnt ihr es gerne machen. So, Und unzählige Male hat Gott davor gewarnt und sie sind nicht umgekehrt. Und das war jetzt die Konsequenz. Das ist im Grunde so, wenn du mit deinen Kindern dem immer und immer wieder dasselbe sagst und sie hören nicht, dann musst du irgendwann härtere Maßnahmen treffen, damit sie hören. Damit sie nicht verloren gehen, damit sie lernen, den richtigen und guten Weg zu gehen. Und das hat Gott gemacht. 70 Jahre lang dauerte diese Verbannung. Das babylonische Reich, da gehe ich nicht weiter darauf ein, aber das ist irgendwann auch gefallen, nämlich die Perser sind gekommen und haben die Babylonier besiegt, und zwar 539. Und der König, der dann kam, der Kyros, der hat befohlen, den Tempel in Jerusalem wieder aufzubauen. Das war der Beginn davon, dass Teile von dem Volk Israel wieder zurückgekommen sind in das Land. Aber es hat noch über 90 Jahre gedauert, bis der letzte Rest der Juden, die noch verstreut waren, wieder nach Israel zurückgekehrt sind. Und dieser letzte Rest, der ist mit Nehemia gekommen. So dass so von dem Bild bis dahin hat Nehemia im Exil gelebt. Und wie ihr euch vorstellen könnt, 70 Jahre, Nehemia war nicht mit dabei, als sie vertrieben worden sind, als sie besiegt worden sind von Nebukadnezar, sondern er gehörte zur zweiten Generation, die schon im Exil geboren worden sind. Ja. Und er hat also das Schlimmste eigentlich, was das Volk erlebt hat, nicht selber erlebt, sondern er hat das nur aus Erzählungen gekriegt, ja, was seine Eltern ihm erzählt haben. So, und er hatte sich in dem Land gut eingelebt. Das war gut so. Er hat sich da wohlgefühlt, er hat einen guten Job gehabt, dem ging es richtig gut. Er hat beim König selber gearbeitet, und zwar einen sehr vertrauensvollen Job. Der war der Mundschenk. Und die Mundschenks, oder keine Ahnung, wie die Melzer heißt, was sie ist, der Mundschenk musste immer den Wein und das Essen vorher probieren, weil die Königin immer in der Gefahr war, vergiftet zu werden. Also ein sehr vertrauensvoller Job, ja, und dem ging es richtig gut. Ja. So, von daher ist die Frage, wo ist da eigentlich die Krise? Der hatte doch nichts auszustehen. Der lebte doch richtig gut in Haus und Haus. Also der hat bestimmt auch gut verdient. Die Krise lag nicht in seinen persönlichen Lebensumständen. Die Krise, in der auch Nehemia sich immer noch befand, war, dass sein Volk nicht in Israel lebte. Dass sie immer noch Vertriebenen sind und dass noch längst nicht das ganze Volk zurückgekehrt war. Und die zurückgekehrt waren, die lebten in Armut, in Not. Jerusalem war noch nicht aufgebaut. Das Einzige, was sie angefangen hatten, war den Tempel aufzubauen. Aber sie lebten richtig in Not. Und da Nehemia zu diesem Volk gehörte und nicht einfach sagte, so, was geht mich denn dieses Volk an? Nein, er fühlte sich als Teil dieses Volkes und litt darunter, dass es dem Volk nicht gut ging. Das war die Krise, in der er lebte. Das war immer noch Trauer in seinem Herzen. So, eigentlich sind wir Gottes Volk, aber im Moment sind wir ein armseliger und erbarmungswürdiger Hoffnung. So, das ist das, worunter Nehemia litt. So, bevor wir jetzt angucken, wie Nehemia damit umgegangen ist mit dieser Krise, komme ich nochmal auf uns zurück. Weil letztendlich wollen wir davon lernen. Und ich gucke mal an, wie wir mit der Krise umgegangen sind. Wie gesagt, vor 2 Jahren hat uns Corona vollkommen unvorbereitet getroffen. Ich habe keine Ahnung, wo das liegt. Heute liegt es voll. Das ist gut. Das ist gut. Vor 2 Jahren, Corona, hat uns unvorbereitet getroffen. Ich habe ehrlich gesagt, als ich die gehört habe, in München sind die ersten Corona-Fälle, ich dachte, ja, nicht so weit weg. Das passiert sowieso nicht. Das kriegen sie schnell in den Griff. Und das ging Schlag auf Schlag. Ihr wisst selber, wie das losgegangen ist. Und es gab sehr unterschiedliche Reaktionen. Manche wollten es nicht wahrhaben. Und es ist immer noch so, dass viele von uns es immer noch kleinreden und sagen, ach, das ist doch gar nichts, das ist eine schlimme Grippe oder sonst irgendwas. Und viele haben sich dagegen gewehrt, manche sogar mit Gewalt, gegen das, was die Regierung angeordnet hat, um uns zu schützen. Man wollte sein gewohntes Leben nicht aufgeben. Man wollte sich an die neue Situation nicht anpassen, also hat man sich dagegen gewehrt. Aber es gab auch solche, die sich damit auseinandergesetzt haben, die die Gefahr erkannt haben und die Möglichkeiten genutzt haben, sich zu schützen, ohne in Panik zu geraten. Sie haben nach Wegen gesucht, angemessen damit umgehen zu können. Und sicherlich gab es auch die, die sich ihren Schicksal hingegeben haben und alles mitgemacht haben, was man ihnen gesagt hat. Die sich also in keiner Weise gewehren, ja, wenn die das sagen, dann mache ich das. Egal. Ich guck mir das gar nicht, weil ich mache alles mit. So, die Umstände sind bei denen hier ganz sicher anders. Das war nicht dasselbe. Und trotzdem, die Reaktion auf die Krise war ganz ähnlich. Es gab die Gruppe, die die Situation nicht akzeptieren wollte. Nämlich, dass sie besiegt waren und jetzt in ein fremdes Land weggeführt werden sollten und da leben würden. Die wollten das nicht. Die haben sich dagegen gewehrt, mit Händen und Füßen, und sind weggelaufen. Ihr dürft das gerne mal nachlesen, Jeremia 42 bis 44, da steht, was mit denen passiert ist. Und ich sage jetzt mal nur so viel, sie haben sich gegen den Willen Gottes aufgelehnt und es ist ihnen nicht gut gegangen dabei. Ihr dürft das gerne mal nachlesen. Und dann gab es die, die sich der Herausforderung gestellt haben. Ja? Und sie hatten keine Ahnung, wie sie richtig damit umgehen sollen. Das wussten sie auch nicht, das war für sie auch das erste Mal. Aber sie hielten an Gott fest. Sie hielten an Gott fest, an ihrem Glauben an Gott. Sie haben ihn nicht abgelehnt, sie haben nicht gehadert mit Gott, sondern sie hielten daran fest. Und Gott gab ihnen Antwort, wie sie damit umgehen sollten. Ich lese das mal, Jeremia 29, Vers 4 bis 7. Da sagt der Prophet, Jahwe, der allmächtige Gott Israels, lässt allen, die er als Gefangene aus Jerusalem nach Babylonien wegführen ließ, folgendes sagen. Baut euch Häuser und wohnt darin. Legt Gärten an und genießt ihre Früchte. Heiratet, zeugt Kinder. Verheiratet eure Söhne und Töchter, damit sie auch Kinder bekommen. Eure Zahl soll dort zunehmen und nicht abnehmen. Bemüht euch um das Wohl der Stadt, in die ich euch verbannt habe, und betet für sie zu Jahwe. Denn wenn es ihr gut geht, geht es auch euch gut. Interessant? Nicht wehrt euch gegen die Feinde, macht ihnen möglichst das Leben schwer, sabotiert sie überall, wo ihr könnt, dann lebt darin, segnet sie. Wir kennen diesen Spruch, dieses bemüht euch um das Wohl, suchet der Stadt Bestes. Und wir reißen das so oft häufig aus dem Zusammenhang, weil wir nicht wissen, in welchem Zusammenhang das steht. Das steht für die, die verbannt sind, die in der Ferne waren. Weil wir leben hier in unserem Deutschland. Aber, versteht ihr? So, das ist das, was wir tun sollen. Sie segnen. So, und sie machten das. Sie ließen sich dort nieder und wurden zum Segen. Und trotzdem, diese Trauer war immer noch in ihrem Herzen. Die Trauer über den Verlust der Heimat. Ja, es ist alles zerstört. Ich kann das gut verstehen, wie es den Ukrainern geht, die jetzt aus der Ukraine fliehen. Wenn sie sehen, was da passiert, ihr Heimatland wird zerstört. So viele Menschen kommen um, oft genug Verwandte. Ja, und wenn sie dann sicher hier sind und trotzdem, die Trauer ist da. Selbst wenn es ihnen hier gut geht, die Trauer ist da. Ja, die bestürzen. So, und deswegen, diese Trauer, auch wenn es 70 Jahre lang gedauert hat und sie sich da eingelebt haben, trotzdem, diese Trauer hat die Sehnsucht in ihrem Herzen, wieder nach Hause zurückzukommen, immer aufrechterhalten. Da war immer diese Sehnsucht, ich will nach Hause, ich will wieder zurück. Ja, auch wenn es ihnen da gut ging. So, also haben sie, trotz alledem haben sie erstmal mit der Situation, in der sie da waren, sind sie erstmal umgegangen und haben das Beste draus gemacht. Sieht man an Nehemia, der hat einen Job, der hat sich dort eingelegt, hat wirklich gesegnet, suchte das Beste für selbst den König. Ja. So, und die alles über sich ergehen lassen, die sind hier gar nicht erwähnt. Die wollte ich aber nicht weglassen, weil die gibt es auch wenn das vielleicht eine kleine Gruppe ist. Wer alles mit sich machen lässt, dem fehlt der Halt im Leben. Die Identität, das Wissen, zu wem er gehört und wozu er überhaupt da ist. Und vor allen Dingen, wem er vertrauen kann. Und er wird von jeder Meinung, egal aus welcher Richtung sie kommt, hin und her geworfen. Weil er hat keinen Halt, er hat keine Position, er weiß nicht, woran er sich festhalten kann. Bei den Juden war das nicht der Fall. Die Juden hatten eine Identität als Volk. Weil Gott zu ihnen gesagt hat, ich rufe euch als mein Volk. Und so verstanden sie sich immer. Deswegen haben sie sich auch über die Jahrhunderte, Jahrtausende kann man sagen, als Volk gehalten. Die haben sich nicht, guck dir mal andere Völker an, die vertrieben worden sind aus ihrem Land. Die sind in ein anderes Land gekommen und haben sich assimiliert. Die findet man nicht mehr. Da weiß man vielleicht noch von dem Stammbaum her, woher sie mal kamen, aber die haben sich vollkommen assimiliert. Ja? Die sind zum anderen Volk geworden. Bei Israel ist das nicht der Fall gewesen. Die hatten ihre Identität als Gottes Volk und Gott hat sie bewahrt in dieser Identität. Ja. So, deswegen, was ich daraus lerne, ist Folgendes. Du darfst dich in solchen Zeiten von Krisen, du darfst dich den Umständen anpassen. Du darfst lernen, damit umzugehen. Aber gib niemals deinen Auftrag, deinen Glauben und deine Gottesfurcht. Dein Auftrag, den du von Gott bekommen hast, wenn du den noch nicht gekriegt hast, dann frag danach. Den Glauben an Gott, dass er gut ist, den müssen wir festhalten. Und die Gottesfurcht heißt, ich nehme das aus Gottes Hand. Ich nehme das aus Gottes Hand. Ich verstehe nicht unbedingt, warum, wieso, weswegen. Ich kenne die Hintergründe. Ich nehme es aus Gottes Hand und ich glaube, der führt mich da durch. Und ich vertraue ihm, dass er mich dahin durchführt. Das meint letztendlich Gottes. Und jetzt schauen wir uns an, wie Nehemia umgegangen ist. Und dazu lese ich Nehemia 1:1-4. Der Bericht von Nehemia ben Hachalia. Im 20. Regierungsjahr des Artaxerxes. Hielt ich mich in der befestigten Oberstadt von Susa auf. Im Dezember kam Hanani, einer meiner Brüder, mit einigen Männern aus Judäa zu mir. Und ich fragte sie, wie es den Juden dort ginge, dem Rest, der dem Exil entkommen war. Und ich erkundigte mich nach Jerusalem. Sie berichteten, die Juden dort in der Provinz leben in großer Not und Schande. Die Mauer Jerusalems liegt noch in Trümmern und die Tore sind verbrannt. Als ich das hörte, setzte ich mich hin und weinte. Ich trauerte tagelang, fastete und betete zu Gott im Himmel. Das war das, was ich vorher schon erzählt hatte. So, Nehemia sagte nicht einfach so, mir geht's doch gut, das geben mich die anderen an. Nein, er fühlte sich als Teil dieses Volkes und er litt mit dem Volk. Ja? Dieser Bericht von seinem Bruder lässt ihn nicht kalt. Und er nimmt die Bürde auf sich. Er nimmt Verantwortung. Er könnte auch sagen, so, ich bin zweite Generation, ich habe doch damit gar nichts zu tun. Ich habe das doch nicht gemacht. Doch er nimmt Verantwortung für sein Volk. Und er öffnet sein Herz für die Not. Und das bedeutet immer, wenn ich mein Herz öffne für die Not von anderen, dass das eine Bürde wird, dass das mir wehtut, dass das mich bedrückt. Das kennt ihr sicherlich auch, oder? So, das ist das, was Nehemia tut. Er sagt nicht so, ich komme hier am besten durch oder ich sehe zu, wie ich am besten selber hier durchkomme. Nein, er stellt sich dann unter und nimmt die Bürde auf sich. Und dann fängt er an, zu Gott zu flehen. Erinnert euch nochmal an die letzte Predigt. Es ist ja ein bisschen was hängen geblieben. Finde ich ja richtig gut, was er dann gesagt hat. Wisst ihr, die letzte Predigt ging um Gebet. Und egal wie wir beten, ja, und Flehen gehört dazu, jammern vor Gott, liegen und schreien und so diese Bürde rauslassen, Gott bringt, das ist das, was Nehemia tut. Also er trägt sie nicht alleine, sondern er bringt sie zu Gott. Und das ist das, was wir tun sollen. Wir sollen nicht darunter zusammenbringen, sondern wir sollen sie Gott bringen. Das tut Nehemia. Und Gott antwortet ihm auf dieses Gebet. Und in dem Gebet liegt der Berufung in ihn hinein. Das gucken wir uns gleich an. Wer dieses Gebet, wer Nehemia betet, und ich bin sicher, das war nicht nur mal so ein, mal eben kurz gebetet, so 2 Minuten, sondern das war über längere Zeit. Das steht hier nicht ausdrücklich, das ist hier sehr knapp zusammengefasst, auch das, was ich gleich lese, das ist sehr knapp zusammengefasst und trotz alledem, es war mit Sicherheit über längere Zeit, er hat diese Bürde nicht mal eben so, ach komm hier, hast du, ich bin sie los. Nein, er hat da längere Zeit, immer wieder ist er zu Gott gekommen. Und dann entsteht etwas Neues in ihm, es wächst etwas in ihm, es geht eine Veränderung vor. Gott offenbart ihm sein Herz. Das heißt, Gott nimmt ihn mit hinein, warum das Volk verbannt worden ist, warum es in die Ferne geschickt worden ist. Das heißt, er versteht die Hintergründe, er versteht die Beweggründe Gottes. Und dann ist es viel einfacher, das anzunehmen. Dass es nicht einfach nur einfach ein Schlag ist, einfach eine Krise ist, wo ich nicht weiß, wo. Nein, wenn ich verstehe, was Gott damit will, dann kann ich das viel besser nachvollziehen. Und er wird mit hineingenommen in die Gedanken Gottes und dann wächst etwas in ihm. Er leidet mit darunter, was das Volk Israel Gott angetan hat. Er stellt sich zu der Schuld des Volkes Israel. Er sieht, was sie falsch gemacht haben und er stellt sich darunter und sagt so, ich bin ein Teil dessen, also habe ich diese Schuld auch mit begangen. Ja, und die bringt er Gott, bittet um Vergebung, bittet um Hilfe, er schreit zu Gott um Hilfe. Ja, so, das lesen wir uns mal, lese ich jetzt mal, das ist jetzt ein längerer Abschnitt, die nächsten Verse 5 bis 11. Aber damit ist deutlich, was neben mir bewegt hat. Und ich sagte, ach, Jahwe ist übrigens ein Name Gottes, in manchen Übersetzungen steht Gott, aber lass dich da nicht von irritieren. Ach ja, du Gott des Himmels, du großer und furchterregender Gott, du stehst zu deinem Gnadenbund und zu denen, die dich lieben und deine Gebote halten. Ich hake hier mal gleich ein. Das ist Gottes Furcht. Er erkennt ihn als den großen, mächtigen Gott an. Und er sagt ja, furchterregend, ich kann nichts dagegen tun. Furchterregend gegen Feinde und liebevoll gegen die Freunde. Und dieser Gnadenbund, auf den er hinweist, das ist der Bund, den er mit dem Volk Israel gemacht hat. Und Nehemia sagt, auch wenn du uns jetzt vertrieben hast, du hältst an diesem Bund fest. Er dankt ihm dafür. Dankbarkeit. Ja, kommt da wieder vor. Dankbarkeit, er gibt Gott seine Dankbarkeit. So. Und du stehst zu denen, die dich lieben und deine Gebote halten. So, das ist ihm bewusst, das ist ihm von Kindheitsbein auch beigebracht worden, dass Gott so ist, dass das die Art Gottes ist. Ja? Und das hat er verinnerlicht und dafür dankt er Gott, trotz der Situation, in der er ist. So, und jetzt geht's weiter. Hab doch ein offenes Ohr für mein Gebet und sieh deinen Diener freundlich an. Tag und Nacht flehe ich zu dir für deine Diener, die Israel. Und ich bekenne die Sünden, die wir gegen dich begangen haben, auch ich und meine Familie. Wir haben uns schwer an dir vergangen, wir haben die Gebote, Gesetze und Anordnungen missachtet, die du deinem Diener Mose gegeben hast. Denk doch an das, was du ihm damals gesagt hast. Wenn ihr mir die Treue brecht, dann werde ich euch unter die Völker zerstreuen. Wenn ihr aber wieder zu mir umkehrt und meine Gebote achtet und befolgt, dann werde ich euch wieder zurückholen, selbst die, die ich bis zum fernsten Horizont verstoßen habe. Ich werde sie heimbringen an den Ort, den ich zum Wohnsitz meines Namens erwählt habe. Sie sind ja noch deine Diener und dein Volk, dass du durch deine große Macht und starke Hand befreit hast. Ach, ja, erhöre mein Gebet und das Flehen deiner Diener, die dir ehrfürchtig dienen wollen. Lass es mir, deinem Diener, doch heute gelingen, dass er bei diesem Mann Erbarmen findet. Ich war nämlich Mundschenk beim König. Ja, Nehemia hat sich den Umständen angepasst. Ja, er arbeitet beim fremden König und dient ihm in vorbildlicher Weise. Aber andererseits hat er sich mit dem Zustand seines Volkes nicht zufrieden gegeben. Und ihr hört, er nimmt das wahr. Er leidet darunter. Er fleht zu Gott. Ja. Man versucht jetzt nicht, die Umstände zu ändern. Das, was nicht zu ändern ist, er lebt im Exil. Ja, er wehrt sich nicht dagegen. Er versucht nicht, jeden Tag nach Hause zu kommen. Er wehrt sich nicht dagegen. Er hat das erlebt. Und trotzdem schreit er zu Gott um Hilfe, dass er was tut. Und er erinnert sich, interessanterweise, er erinnert sich an das, was Gott versprochen hat. Er guckt danach. Es wird ihm bewusst, ja, einerseits, ja, es war gerechte Strafe, aber du hast auch versprochen, wenn wir wieder zurückkommen, wenn wir Buße tun, dann bringst du uns wieder zurück. So, also versucht die Umstände nicht zu ändern, sondern er sucht Wege aus der Not und der Krise. Und das Erste, was er tut, ist beten. Und ich glaube, das ist das, was wir lernen dürfen. Das Erste, was wir tun sollen, ist beten. Und nicht eigene Wege, eigene Gedanken machen, wie können wir uns gegen sonst was wehren. Er beugt sich vor Gott. Und das finde ich ganz bemerkenswert. Er beugt sich vor Gott. Er ist aufrichtig, er ist ehrlich. Er kennt auch Schuld an. Gibt Versagen zu. Und ihr habt das ja gelesen. Er ist in der zweiten Generation. Er war nicht in Israel. Er hat keine Götzen angebetet. Ja? Aber er gehört zu seiner Familie und er weiß, dass seine Familie das getan hat. Also stellt er sich dann unter. Ich gehöre zu meiner Familie. Ich stelle mich unter diese Schuld. Als wenn er sie selber begangen hätte und sagt so, bitte vergib, wir haben gesündigt gegen dich. Er gibt nicht Gott die Schuld und sucht nicht nach Sünden. Wie oft machen wir das? Wir suchen immer die Schuldigen beim Namen. Sondern er demütigt sich. Er ist ehrlich. Wirklich, er zieht sich, ich sag mal so, vor Gott nackig aus. Ja, er ist ehrlich, grundehrlich, aufrichtig. Das ist Gottes Furcht. Ohne Angst. Gottes Furcht heißt nicht, Angst vor Gott zu haben, sondern Gott zu ehren. Ihn als den allerhöchsten Gott anzuerkennen und aber trotzdem zu wissen, Gott meint es gut mit mir. Selbst wenn er mich straft, meint er es gut mit mir. Das ist eine Haltung, die ich häufig heute vermisse. Es scheint uns nicht in den Sinn zu kommen, dass Leid und Krisen uns auch dienen können und gut für uns sind. Dass Gott das gebrauchen kann, um uns zu korrigieren. Wir möchten am liebsten, Gott macht immer all die Deite und segnet uns von morgens bis abends. Das möchte er auch. Aber wir würden verkommen. Wir würden zu verzogenen Kindern werden. Das wissen wir selber, ne? Ich glaube, das brauche ich keinen Eltern zu erzählen. Die wissen das selber. Sie sehen das an so vielen anderen Eltern, die ihre Kinder von vorne bis hinten immer nur betüdeln. Und da werden Kinder draus, Erwachsene draus. Die müssen erstmal lernen, in dieser Gesellschaft klarzukommen. Verzogene Kinder. Und Gott will nicht keine verzogenen Kinder haben. Er will reife Kinder haben. Die sich im Leben behaupten können. Und die vor allen Dingen heilig leben. Heilig leben heißt doch nicht von allem abgesondert sein und nichts mehr tun können. Nein, mitten im Leben stehen, aber nach Gottes Geboten leben können. Und deswegen Segen sein können. Das meint heilig leben. Nicht irgendwie zwanghaft irgendwelche Gebote halten. Nein, heilig leben heißt von aus Gottes Kraft heraus leben und gut leben, so wie Gott das für uns vorgesehen hat, was uns nur gut tut. Wenn er sagt, so sei dankbar, dann nicht deswegen, weil er immer nur Dank scheffeln will. Der Hauptgrund, warum er sagt, sei dankbar, damit wir glücklich sind. Das ist der Hauptgrund Gottes, warum er uns das sagt. Natürlich freut er sich auch über Dankbarkeit, ja, wenn wir sie ihm bringen. Aber wir sind ja nicht nur wegen Gott dankbar, wir sind auch zum Beispiel wegen des Essens dankbar, wegen der Versorgung, dass wir es warm haben und so weiter. So. Und Krisen dienen häufig mal dazu, mal wieder runterzukommen und zu sagen, wozu lebe ich eigentlich? Wo habe ich eigentlich meinen Halt? Wo habe ich denn eigentlich meine Kraft? Zu wem gehöre ich? Wir machen uns so häufig unabhängig von Gott. Verlassen ihn. Genauso wie die Israeliten. Wir sind da kein Stück besser. Auch wenn wir selbst keine geformten Götzen dahin stellen, dafür haben wir andere Götzen. Wahre Gottesfurcht meint, ich kann Gott vorbehaltlos vertrauen. Egal, was er mir sagt oder wie er mit mir umgeht. In welcher Situation ich bin, wie es mir geht. Vorbehaltlos. Ich weiß, alles, was er mir zutraut, ist zu meinem Besten. Das ist leicht gesagt, wenn es gute Dinge sind. Aber es ist eine absolute Herausforderung, wenn mich Krankheit trifft, wenn mich eine Not trifft, wenn Corona mich trifft, wenn ich meinen Gaspreis nicht mehr bezahlen kann. Das sind dann die Krisen, das ist dann die Last, die auf einem liegt, aber kann ich Gott trotzdem noch vertrauen? Ja. Er mutet mir was zu, wir leben in dieser Welt und wir werden nicht vor allem geschützt, das hat Jesus schon gesagt. Wir werden nicht vor allem geschützt. Wir haben nicht nur jeden Tag Segen. Wir erleben auch Leid und Trauer und Krisen. Aber wir kommen an den durch, weil er uns hält, weil er uns versorgt. Das ist Gottes Schuld. Und wenn wir diese Haltung Gott gegenüber haben, dann kommen wir seinem Herzen nahe. Dann spüren wir seine Liebe. Das ist dann nicht nur Kopfwissen, sondern das ist Überzeugung im Herzen. Und dann vertraut er auch. Sein Herz macht uns auf, wenn wir ihm so nahe kommen, wenn wir so ehrlich sind, wenn wir zu diesem Gottes will, dann vertraut er uns auf sein Herz an, öffnet sein Herz und nimmt uns mit in die Aufgaben hinein. Denn wir sind hier auf dieser Erde als Christen, um seine Aufgaben zu erfüllen. Um sein Reich zu bauen, um Menschen zu retten, um die Wiederherstellung. So viele Menschen sind kaputt gemacht von Satan, aber Gott möchte sie wiederherstellen. Aber das geht nur durch Jesus. Sie müssen Jesus kennenlernen. Dafür sind wir hier. Das ist unsere Aufgabe. Auch das, was Dieter vorhin gesagt hat, dass wir den Lagberg erreichen wollen. Es geht nicht darum, den Lagberg hier baulich zu verändern, sondern die Menschen, die hier leben, die Not haben, die, vielleicht wissen sie das gar nicht mal unbedingt, aber die gottesfern leben. Sie brauchen Jesus. Darum geht es. Das ist die Wiederherstellung. Dass sie wieder dankbar sein können, dass sie leben. So, und darum geht es. Und solch eine Aufgabe vertraut uns Gott an. Wenn wir ihm nahe kommen, dann nimmt er uns mit hinein, dann überträgt er uns eine Aufgabe. Und genau das war bei Nehemia der Fall. Er verspürt den Wunsch, diese Not, die er gespürt hat und unter der er litt, wofür er sein Herz aufgemacht hat, diese Not zu lindern. Was kann ich tun, um diese Not zu lindern? Was kann ich tun, Herr, damit dein Versprechen, was du gegeben hast, auch Wirklichkeit wird. Er sagt nicht so, Herr, mach mal. Nein, er sagt, Gott, was kann ich dafür tun? Und er geht den ersten Schritt. Er geht den ersten Schritt. Der letzte Satz, der klingt so, was soll das denn? Gib mir heute Gnade, wenn ich zu dem Mann gehe, damit er mir meine Bitte erfüllt. Es geht darum, er ist zu dem König gegangen, hat nur auf Urlaub gefragt. Gib mir Urlaub, damit ich nach Israel reisen kann. Das waren übrigens roundabout 600 Kilometer. Ohne Eisenbahn, Flugzeug, sonst was. Also Fuß, Perkelis. Er hat vielleicht noch ein Kamel und eine Esel mitgehabt, um seinen Koffer zu schleppen, aber ansonsten ist er gelaufen. Also 600 Kilometer. Er war bereit, 600 Kilometer nach Israel zu reisen und dort mit Hand anzulegen, um das wieder aufzubauen. Das war sein Plan. Das kommt in den nächsten Kapiteln, deswegen, ich nehme das schon mal ein bisschen vorweg, damit wir den zusammen haben. Aber der sagt so, König, gib mir Urlaub.
3 Monate.
Ja, ja, vor wem? 6 Wochen Urlaub reicht da nicht. Dann ist er gerade mal in Israel. Ja, also der König war sich bewusst, beziehungsweise auch Nee, mir war sich bewusst, das ist eine richtige Gnade, wenn der König mir jetzt Urlaub gibt, das geht über eine lange Zeit. Das war Gnade. Und er bittet Gott, hilf mir dabei. Aber was er macht, er geht den Schritt, er fragt. So, ich fasse mal zusammen, was wir von Nehemia lernen. Wer gut für uns heute Morgen zu. Vergeude deine Kraft nicht mit Widerstand gegen Umstände, die du nicht ändern kannst. Ich habe mich zu Anfang der Corona-Krise wirklich gefragt, was kann ich tun? Was muss ich dann akzeptieren und wo darf ich mich und soll ich mich auch wehren? Ich habe auch nicht alles akzeptiert, ganz ehrlich. Aber das, was ich nicht ändern kann, wozu soll ich meine Kraft dafür vergeuden? Ja, soll ich auf die Straße gehen und gegen Corona demonstrieren? Das wird das Virus wenig beeindrucken, ganz ehrlich. So, also nehme ich doch meine Kraft für das, wozu der Herr mir den Auftrag gegeben hat. Das Reich Gottes zu bauen, das ist viel wichtiger. Ja. So, also, vergeude nicht deine Kraft. Lass dich in der Krise herausfordern, nach Wegen zu suchen, wie du damit umgehen kannst. Erkenne Krise auch als Chance für Veränderung. Ich war jetzt diese Woche auf der Buko. Und da war ein Pastor aus Indonesien. Und ich glaube, mit einer der größten Kirchen, die da sind. Die haben über 10.000 Mitglieder. Träumen wir davon. Aber der erzählt, dass die Maßnahmen in diesem, das fand ich mal richtig interessant, mal so einen Blick auf ein anderes Land zu kriegen. Wir schimpfen ja über Masken und Lockdown und sonst was. Die müssen immer noch Maske tragen. Die müssen Maske tragen, weil sie singen immer noch im Gottesdienst. Das ist Pflicht. Nur so dazu. Ja, also, wir müssen nicht jammern. Es geht anderen da noch viel anders. Aber was, ganz, ganz kurze, interessante Sache. Die haben sich natürlich gefragt, wie könnt ihr das eingeben? Und die haben sich zum Beispiel überlegt, in jedem Fahrstuhl musst du normalerweise Knöpfe drücken. Das ist hygienischen, ne? Also für jeden Hygieniker ist das egal nicht. Ja, wie viele Leute drücken da Knöpfe und du steckst dich da an. Also haben sie ein System erfunden, wo du dann nur noch winken musst, wo du dann hinfährst. Also berührungslos. Sie haben nach Wegen gesucht, damit umzugehen. Sie haben nicht gesagt, nee, ach komm, lass weg, ja, wir machen so weiter wie bisher. Nein, sie haben nach Wegen gesucht. Und was haben wir gemacht? Das ist ja auch nicht viel anders. Ja, es gibt kein World Series feiern dürfen. Ich bin so froh, dass ich diesen Tipp gekriegt habe, es gibt Zoom. Wir können uns online treffen, das ist nicht das Ideale, gar keine Frage. Wir wollten das ja auch nicht lange machen. Aber es ging ja gar nicht, wir konnten uns, durften uns nicht treffen, also haben wir es über Zoom gemacht. Und es war eine Möglichkeit. Und wir haben einen Teil davon immer noch behalten. Wenn du zum Gebet nicht zur Halle fahren willst oder kannst, weil es zu weit ist oder du zu spät nach Hause gekommen bist, ja, dann schmeißt deinen Rechner an, du kannst mit dabei sein. Ne? Also das sind Dinge, wir haben nach Wegen gesucht und vieles davon können wir weiter behalten. Trotzdem möchte ich manches nicht vermissen. Ne? Also diese Gottesdienste, die wir jetzt haben, finde ich schöner. Also erkenne Krise auch als Chance zur Veränderung, uns anzupassen. Da hat Kirche manchmal große Schwierigkeiten. Wir halten an dem alten Fest, weil wir so lieb geworden haben. Und meinen, das wäre Gottes Auftrag. Ganz ehrlich, ich glaube, wir müssen sehr unterscheiden zwischen dem, was Gott uns aufgetragen hat, und dem Stil, wie wir es umsetzen. Auch Gottesdienst muss nicht, ich meine, wir machen das ja schon anders, aber Gottesdienst muss nicht nach alter hergebracht werden. In der Bibel steht ganz wenig darum, wie wir Gottesdienste feiern sollen. Ob mit Lobpreis, mit Schlagzeug, mit Gitarre oder sonst irgendwie, wie lang der sein läuft, wie kurz der sein muss. Es steht nicht viel drin über den Stil. Wir dürfen ihn feiern, wie er in diese Welt hineinpasst, auch wie wir Menschen erreichen können. So, das ist der Punkt. Und trotzdem, wir wollen niemand vergessen, Gottesdienst ist dafür da, Gott zu begegnen und dass er uns begegnen kann. Das ist der Kern von Gottesdienst und den wollen wir niemals loslassen. Wir wollen Gebete nicht ausklammern aus dem Gottesdienst, sondern auch eine Predigt nicht, das Wort Gottes zu teilen. Ja, das gehört dazu, aber vieles andere, was da drumherum ist, das würden wir auch ändern. Also Veränderung ist positiv. Und manchmal muss der Herr Krisen nutzen, damit wir bereit sind auch zur Veränderung. Dritter Punkt, sei ehrlich und aufrichtig zu dir selbst und zu deinem Gott. Vertrau ihm vorbehaltlos, dann öffnet er dir sein Herz. Und ich sage dir, das ist das Schönste, wenn du Gott nahe kommst, wenn du sein Herz spürst. Das Erste, was du spürst, wenn du Gottes Herz spürst, ist seine Liebe. Und das ist so gut. Aber wenn Gott dich mit ins Vertrauen zieht, in seine Gedanken, über dich selbst und auch über andere, dann merkst du, wie wichtig du Gott bist. Das ist so schön. Aber es funktioniert nur, wenn du ehrlich und aufrichtig bist. Wenn wir versuchen, Gott was zuzumachen, letztendlich in der Sicht vormachen, man kann auch sagen, ich belüge Gott. Und ich kann Gott nicht belügen. Natürlich kann ich ihn belügen. Aber er weiß sowieso, wie es ist. Er weiß sowieso, wie ich bin. Er weiß, was ich denke. Er weiß, was ich tue. Es macht überhaupt keinen Sinn, ihn zu belügen. Und es ist so viel besser, ehrlich und aufrichtig zu sein. Und selbst wenn du großen Mist gebaut hast und es chaotisch in dir aussieht, sei ehrlich. Gott kann damit umgehen. Nee, nicht wegen dir. Es gibt nämlich noch so viele, noch schlimmere als dich. Also, wenn Gott deswegen Probleme hätte, nein. Vierter Punkt, sei nicht egoistisch. Frag Gott nach dem Beitrag, den du leisten kannst. Das ist nicht unbedingt der, den Nehemia geleistet hat. Also bitte nimm da nicht Nehemia welche als Vorbild, aber ich glaube, dass Gott jeden gebrauchen kann. Ob klein oder groß, das spielt überhaupt keine Rolle. Sei nicht egoistisch, guck nicht nur auf dich selber, wie du gut durchkommst, sondern guck, was du einen Beitrag leisten kannst, auch für andere. Und fünftens, nimm die Herausforderung an, wenn Gott dich ruft. Und wenn ihr das mal, ihr dürft das zu Hause vielleicht nochmal angucken, ich will da jetzt nicht mal drauf eingehen, damit predigt nicht so lange. Aber guckt nochmal an, wie die Berufung gewachsen ist. Das war kein Ruf, geh dahin. Das war ein Wunsch in seinem Herzen. So kommt Berufung. Es kommt auch anders, Gott spricht auch manchmal ganz direkt, aber Berufung ist nicht immer dieses Reden von außen, sondern ein Wachsen von innen. Ja, das ist Berufung. Diese Berufung ist in Nehemia entstanden. So, nimm die Herausforderung an, Gott dich ruft und geh einen Schritt nach dem anderen. Ich glaube nicht, dass Nehemia zu der Zeit schon genau einen Plan hatte, was er machen will und wird. Der erste Schritt war, ich gehe dahin. Da ist Not, ich gehe dahin und ich gucke mal, was dann zu tun ist. Das kommt beim nächsten Mal. Wenn du Gott auf diese Weise noch nicht kennengelernt hast, eben so, was ich gerade geschildert habe, an Gottes Herz zu kommen, ihn kennenzulernen, das kann ja gut sein. Und das ist nicht schlimm. Aber dann lade ich dich ein, Jesus kennenzulernen. Weil Jesus ist der Weg zu Gott. Und er wird dich mit Gott bekannt machen. Er ist selbst Gott, aber Jesus ist uns der alle Hindernisse aus dem Weg räumt, damit wir zu Gott kommen können. Deswegen, ich lade dich ein, Jesus kennenzulernen, um Gott zu begegnen und dann mit Gott unterwegs zu sein. Und Gott ist der Halt, ich habe das eben gesagt, so wenn du dich von jeder Meinung hin und her werfen lässt, Gott ist der Felsen, so sagt er, auf dem du stehen kannst in jeder Krise, selbst wenn der Wind von da geht, kannst dich daran festhalten.
Amen.
So, ich kann dich nur ermutigen, dann, wenn du Jesus kennenlernst, dann geh weiter mit ihm und halte daran fest. Amen. Wir singen zum Abschluss noch ein Lied. Und dann macht Ursula